Rudolf Steiner hat mal in einem Vortrag sinngemäß gesagt, die Wahrheit ist so etwas wie die Schwester der Seele. Ich bin sehr, sehr froh, den Hans Bonneval hier im Studio zu haben und ich möchte mit ihm eine Trilogie von Gesprächen führen zum Thema Wahrheit heilt, Lüge zerstört und Geist ist wahr. Heute beginnen wir mit dem Thema Wahrheit heilt. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Hans Bonneval und dieses spannende Thema hier bei Neue Horizonte TV. Hans Bonneval,
ja,
so. Verzeih, dass ich das in der Ankündigung...
Ist nicht schlimm, aber...
Natürlich, wenn mein Name verhunzt wird, sage ich auch bitte nicht Witzleben oder so, sondern mit dem Hans. Hans Bonneval. Ist das das schöne Tal, das gute Tal?
Ja.
Okay. Hans, damit unsere Zuschauer ungefähr eine Ahnung haben, wen sie da vor sich haben, magst du in kurzen sozusagen Sequenzen sagen wir, dein Leben mal kurz schildern, wie du dazu gekommen bist, zum Beispiel in Hamburg eine Denkschule zu eröffnen und zu betreiben?
Ja, die Wahrheitsfrage ist eine Menschheitsfrage. Und Rudolf Steiner bezeichnet den Menschen als ein Wahrheitswesen. Und ich will mal jetzt den Lebensweg zu Rudolf Steiner hin nicht schildern, der war nicht so berühmt.
Was heißt, der war nicht so berühmt? Dann ist er bestimmt interessant. Wenn du sagst, der war nicht so berühmt, dann heißt es, dass du sozusagen auf sehr unkonventionelle Weise.
Naja,
oder was heißt nicht berühmt?
Naja, ich war halt als Schüler ein Bildungsverweigerer. Ich habe schon früh gespürt, irgendwas stimmt hier nicht. Die erzählen mir da irgendwas, was zumindest nicht zu mir passt. Und diese ganze Bildung.
Du warst aber nicht auf der Waldorfschule.
Nein.
Ja, ja.
Eben. Nein, ich bin überhaupt nicht im Steiner Umfeld aufgewachsen. Sondern ich habe einfach im Unterricht in der Schule nicht mitgemacht, war immer versetzungsgefährdet, habe mich sehr für die Natur interessiert und so. Habe dann aber in der Jugend angefangen, Musik zu machen, Beatles-Musik und so, ne, 68er und so. Und das habe ich sehr intensiv gemacht. Da bin ich sozusagen aufgewacht, da habe ich Interesse bekommen, da habe ich was gemacht und habe dann angefangen zu komponieren. Was weiß ich, 4000 Songs geschrieben und habe versucht, davon zu leben, was aber doch nicht so richtig gelang und hatte dadurch aber ein anderes Denken gelernt.
Ein eigenes Denken?
Ja, ein kreatives Denken. Ja. Ich war ständig auf der Suche nach Ideen und habe auch alles andere so untersucht, weil ich ja immer nicht das nachmachen wollte, was die Lehrer mir vormachten oder mein Vater. Mein Vater war ja so ein Klassenbester. Und der konnte alles super gut und wusste immer, wer Rat wusste und wer der Weltmeister in diesem und jenem ist. Und hat dann immer gesagt, warum machst du das denn nicht so wie ich? Naja. Und ich habe gesagt, nein, lass mich. Ich zeig mir das.
Selber machen.
Ich will es selber machen. So. Und ja, der verstockte Junge hat es dann auch immer durchgesetzt. Und mit der Musik, da ging es dann, da konnte man dann auch diese Kräfte in sich loslassen. Und war eine sehr intensive Zeit, aber wirtschaftlich funktionierte es nicht. Wir sind eigentlich ziemlich gut angekommen mit unserer Band, aber geschäftlich nicht.
Nee. Das heißt, du musstest andere arbeiten?
Ja, immer mal wieder. Bin immer wieder im Büro gelandet und habe da gearbeitet, weil ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe.
So nebenbei?
Nee, das habe ich schon dann so gemacht, weil das wurde von mir verlangt.
Vaterseits.
Ja, natürlich.
Und, das ist ein anständigen Beruf.
Ja, klar. Ja. Mhm. Gut, dann bin ich auch froh, dass ich den hatte. Ja. Und dann irgendwann habe ich die Musik sein gelassen und dann bin ich wieder im Büro gelandet und habe dann irgendwann Rudolf Steiner kennengelernt. Und ich hatte eben aus diesen Zusammenhängen heraus, will ich jetzt nicht alles erzählen, dieses andere Denken.
Ja.
Hatte, wenn ich irgendwo eine Arbeit machen sollte, sofort eine Idee, wie man es anders machen kann. Hab das umorganisiert, habe sehr viel Erfolg damit gehabt. Man wollte mich dann in die Entwicklungsabteilung oder in die Organisationsabteilung stecken. Und da musste man dann aber immer Leute entlassen. Und das wollte ich dann auch nicht. Und
ja.
Hat das auch wieder nicht geklappt. Und dann bin ich ganz bei den Zahlen geblieben, habe immer mal wieder freiberuflich was gemacht. Dann bin ich wieder im Büro gelandet und so ging es immer hin und her. Naja, und dann habe ich den Steiner kennengelernt und habe gemerkt, oh, also ne, ich war immer auf der Suche auch nach einer Wahrheit. Mhm. Weil ich das, was man mir anbot, weißt du, die haben mir dann auch gesagt, ja, du, wenn du im Büro arbeitest, musst du einen Spiegel lesen. Ne? Oh, und dann habe ich mir das Ding vorgenommen, weißt du. Und furchtbar, die Seele wollte überhaupt nichts zu tun haben mit dem Spiegel und was da drin steht. Weißt du, so diese Haltung, wir stehen drüber. Mhm. Ja? Und komm, Leser, wir nehmen dich mit. Na? Wenn du bei uns bleibst, dann na, gehören wir zusammen.
Dann stehen wir drüber.
Wir machen die anderen fertig, weißt du. Diese Haltung, so ganz furchtbar. Ja. Und dadurch habe ich dann aber immer für die Dinge eigene Gedanken entwickelt. Mhm. Und dann lerne ich den Steiner kennen. Und merke,
Also in der Literatur.
Ja, ja. Bücher. Oder auch Vorträge von Anthroposophen.
Mhm.
Und dann merke ich, guck mal, hier ist Wahrheit. Das spüre ich.
Da ist sowas wie Kongruenz zu deiner Grundhaltung.
Ganz genau.
Da fühlst du dich ein Stück zugehörig, ohne dass du die Menschen jetzt im Einzelnen kannst.
Aber ich merke, da ist das drin, was ich immer suche.
Ja.
Und was ist die Anthroposophie? Es ist eine spirituelle Welterklärung. Mhm. Ganz wunderbar. Mhm. Wenn du den Zugang hast, du verstehst plötzlich all die Dinge, wo du dich immer gefragt hast, ja, und du erhältst ja aus unserem System im Grunde die Antwort, ja, entweder du glaubst jetzt dieser Wissenschaft hier, das ist aber eine Theorie,
oder eine These.
Oder man sagt eben, ja, das Leben kann man ja eh nicht verstehen und die Welt ist verrückt und so. Ja, aber das kann es ja natürlich nicht sein für einen ernsthaften Menschen und irgend so ein Ernsthafter, der wohnt da in mir.
Und ernsthaft wenn du lange mit einer Band gespielt hast, ist ernsthaft anders gemeint als so ein Triester.
Na, der Priester will sich ja auch wieder an Vorschriften halten. Das wollten wir ja nicht.
Nee, triest. Also mit Tristesse und traurig und ernst. So ernst, sondern ernsthaft in der Tiefe. Dass du an der Tiefe interessiert bist.
Ja, aber der Spaß darf nicht verloren gehen.
Eben, das meine ich.
Man muss auch immer Freude am Leben haben dürfen. Und man hat Freude am Erkennen. Weißt du, das ist eine ganz andere Art der Freude. Das ist nicht so eine hämische Freude, sondern so eine, ja, vielleicht dankbare Freude oder ja, eine Gnade. So.
Wenn ich dich so reden höre, ich habe ja lange Zeit mit Jugendlichen gearbeitet und da waren viele, selbst auf der Sonderschule, die eben selber gedacht haben. Mhm. Und die hatten eins gemeinsam.
Mhm.
Die hatten wirklich diese Freude an Erkenntnis. Das heißt, wenn sie ein Problem gelöst hatten, und da sagt ja auch die Hirnforschung, gibt es eine Endorphindusche sozusagen. Also werden Glückshormone frei.
Mhm.
Und tatsächlich, dieses Erkennen, selber erkennen, Puzzleteile zusammensetzen, das ist, manche sagen, das ist schöner als ein Orgasmus.
Ja, aber Puzzleteile zusammensetzen, das ist noch Verstandestätigkeit.
Mhm.
Aber wenn dir etwas, was du nicht kanntest, plötzlich innerlich aufgeht, nicht nur zusammengesetzt ist logisch, sondern dir geht ganz was Neues auf. Das ist ja wie eine
Offenbarung.
Komposition. Plötzlich fällt dir eine neue Melodie ein. Die hast du nicht zusammengesetzt aus diesem und aus dem.
Ja.
Ja? Und das ist noch was ganz anderes. Das sind die sogenannten Intuitionen. Ja? Wenn dir plötzlich was Neues aufgeht, du liest dir was vom Steiner und sagst, hä, was bedeutet das jetzt und so, und du bewegst das in dir und plötzlich Wumm, geht dir was auf und du verstehst plötzlich Zusammenhänge, die, wo du sagst, ja, das kann ich mir jetzt nicht selber zusammengereimt haben. Da ist was Neues in mich gekommen. Das ist ja natürlich noch ein tolleres Erlebnis. Aber das hat ganz andere Zusammenhänge als jetzt ein Orgasmus oder sowas. Ja, das ist überhaupt nicht in diese Richtung gehen, sondern das ist so eine fast religiöse Freude, ja, die da aufkommt. Und das ist das Schöne, das ist edel, weißt du? Edelmut hat ja im Moment keine Konkurrenz,
Konjunktur.
Konjunktur, genau. Und insofern kann man das jetzt nicht so gut vermitteln, aber das sind die Werte, auf die ich eigentlich immer geguckt habe. Das Edle mochte ich immer schon.
Ja.
Und ja, wo war es? Und in der Anthroposophie war es plötzlich. Das war ein tolles Erlebnis. Und dann merkte ich also, der Steiner, der befasst sich viel mit dem Denken. Und das Denken wollte ich immer verstehen können.
Ja. Ja? Du wolltest das Denken verstehen.
Ich wollte wissen, wie geht das? Und wollte auch wissen, kann man denn durch bloßes Denken wirklich Wahrheit finden? Oder bildet man sich das nur ein? Und die Psychologie sagt uns ja, nicht? Alles Denken ist subjektiv.
Und kommt auch noch aus dem Gehirn.
Es kommt aus dem Gehirn.
Sagen die.
Ja. Und ich habe immer gespürt, nee, das stimmt nicht. Und es ist auch ganz klar, wenn du aus dem Fenster guckst und sagst, da steht ein Baum, dann ist das ja nicht subjektiv. Der Baum wird sich beschweren, wenn du sagst, ja, der steht da nicht wirklich, sondern...
ist nur eine Projektion deiner...
Ja. Ne? Aber du weißt ja, die Psychologen und auch die Physiologen, die Gehirnforscher, die sagen dir, ja, natürlich, da gibt's eine Welt, aber die ist ganz anders. Das Gehirn macht dir eine bunte Wandtapete vor. Das ist so ein geflügeltes Wort in diesen Kreisen.
Bunte Wandtapete?
Ja.
Kannte ich nicht, nee.
Ja, bunte doch. Wandtapete. Ist da, also ich habe ein Buch von 2012 von einem Gehirnchirurgen gelesen, wo der das noch so zitiert und sagt, so sehen die das an.
Aber eben Alexander, ne, der war ja auch Hirnchirurg oder Neurochirurg, der dann selber ins Koma gefallen ist.
Ja.
Und dann Dinge erlebt hat, wo er sagt, nix da mit Gehirn und Halluzinationen.
Genau. Das ist genau das Beispiel.
Ja.
Und der hat das von der bunten Wandtapete gesagt. Das Gehirn macht ja aus der Welt, die da ist, eine bunte Wandtapete. Und das habe ich auch woanders gelesen. Und das konnte ich nie akzeptieren. Ja. Und jetzt finde ich beim Steiner ganz viele Aussprüche. Er hat ja sehr viele Vorträge gehalten, hat auch viele Bücher geschrieben, aber vieles ist aufgezeichneter Vortrag. Und da ist ganz viel übers Denken drin. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen, habe meine Arbeitszeit reduziert, um mehr Steiner studieren zu können und hatte nie irgendwie die Idee, dass ich jetzt mal Bücher schreibe oder dass ich irgendwie Vorträge halte und so. Und dann so nach 7, 8 Jahren, da habe ich irgendwann mal gedacht, Mensch, jetzt hast du so viel Anthroposophie gelesen, ganz wunderbare Dinge.
Nach 7, 8 Tagen, das ist lustig.
Wahnsinnig, was da alles mir klar geworden ist. Ja. Und dann fiel mir ein, Mensch, du wolltest doch das Denken verstehen können. Und dann habe ich mir das noch mal innerlich so vor Augen geführt und konnte das Denken wirklich erklären. Und in dem Moment habe ich so ein inneres Gewitter erlebt. Da hast du richtig gerumst in mir und hat gesagt, das musst du jetzt den anderen erzählen.
Okay.
Oh, ja, wie denn? Naja.
Und was Denken wirklich ist.
Ja. Und dann hängt da ja ganz viel dran. Also es ist immer schwer einzusteigen in dieses Thema, weil so viele Voraussetzungen zu machen sind. Jetzt ist eine Voraussetzung, wenn du die Anthroposophie studieren willst, musst du das andere Denken schon können. Du musst also das neue Denken lernen. Man kann es an den Texten lernen, aber das ist sehr selten, dass einer das schafft. Du musst ein anderes Denken entwickeln, du musst ein kreatives Denken entwickeln, um die Anthroposophie erfolgreich aufnehmen zu können.
Das ist, ich habe ja Anfang der 90er 3 Jahre in einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo sehr viele anthroposophische Forscher ein- und ausgegangen sind. Und auch Publikum und so. Und es waren doch viele dabei, oder einige, die aus meiner Sicht dieses versteinerte Denken hat. Also ja, die ja, so ja, sagen, ja, ich bin jetzt schon 40 Jahre dabei.
Richtig.
Und versuche das sozusagen zu einem Gebäude. Mhm. Und ich schaff's immer noch nicht.
Ja, ja.
Also das ist ja ganz anders, als was du jetzt gerade eben gesagt hast, dass du sagst, wenn ich den Steiner ernst nehmen will, dann muss ich das mit einem völlig neuen Denken. Also
richtig,
dass ich nicht seinen Spuren folge, ja, folge nicht den Spuren der Meister, sondern suche, was sie gesucht haben.
Na?
Heißt es mal in so einem Spruch?
Er fängt ja sein Werk an mit 3 Büchern übers Denken und sagt, das muss sich ändern.
Ja.
Wir haben schon längst ein neues Denken zugeordnet bekommen vom Kosmos. Aber es haben nur die Größen der, sagen wir mal, des deutschen Idealismus, Goethe, Schiller, Herder, Hegel, Fichte, Schelling, die haben das verwendet und haben ihre wunderbaren Werke geschrieben. Das ist ein Denken, das moralisch ausgerichtet ist. Ja? Und es ist ein schöpferisches Denken. Das hat Ideen.
Mhm.
Und deswegen sage ich immer, die Texte Steiners sind Samenkörner, nicht Früchte.
Mhm.
Du musst also diese Samenkörner in deine Seele streuen und du musst dich zu dem neuen Denken, zu dem wir alle veranlagt sind seit Ende des Mittelalters, zu dem neuen Denken musst du dich aufschwingen und dann werden diese Samenkörner zu Pflanzen, zu Blüten, zu Früchten. Und dann bist du nicht mehr beim Wortlaut Steiners, dann bist du in den Ideen, dann bist du im Geist. Und das ist die nächste Voraussetzung. Wenn du den Steiner studieren willst, musst du das Neue denken können. Und deshalb habe ich eine Schule für neues Denken nach Rudolf Steiner in Hamburg eingerichtet.
Die Denkschule.
Ja, ja.
Und du hast ein Buch geschrieben, das wollen wir ja nicht vergessen, worauf wir diese Trilogie jetzt hier aufgebaut haben. Ich halte es mal in die Kamera. Wahrheit halt. Also unser erstes Thema ist auch der Titel deines Buches, was du bei Books on Demand veröffentlicht hast, wahrscheinlich auch, weil das, was da drin ist, manchem Verleger zu heiß war. Oder du von vornherein gesagt hast.
Ich habe die Verleger schon hinter mir gehabt und habe gemerkt, wie das Geschäft da so läuft.
Ja.
Und Anthroposophie verlegt sowieso fast keiner.
Ja.
Und dann die Verlage, die da sind, die spielen sich dann wiederum so auf, dass sie sagen, ja, also das geht dann durch unser Lektorat und dann kommt da irgendwas anderes raus, dann heißt das Buch hinterher anders. Und
ja,
also das hat überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Und deswegen...
Also BOD, eigentlich für selber Denker ist so ein Self-Publisher eigentlich der Weg schlechthin.
Ne, ich will jetzt nicht alle Lektorate schlecht machen.
Ja.
Die können auch Gutes leisten. Aber also für mich war es nicht geeignet.
Mhm.
Und von daher gleich bei BOD.
Ja.
Und das ist das nächste Thema. Wenn du die Anthroposophie kennenlernen willst, brauchst du das andere Denken. Aber du brauchst auch das Verständnis des Geistes. Du musst wissen, was ist Geist. Und das wissen die Leute nicht. Und ich treffe Anthroposophen, die 20 Jahre Anthroposophie machen und sage, was ist Geist? Dann sagen die, ja, also Geist, also ja. Ich habe mich jetzt gerade damit nicht befasst. Du müsstest das aber eigentlich wissen als Anthroposoph. Ne? Und das hat mir gezeigt, da liegt der Schwachpunkt. Die Menschen lesen das, die glauben auch, dass sie es verstehen. Also sie wissen gar nicht genau, was das ist.
Sie haben, Goethe hat das, glaube ich, noch an anderer Stelle gesagt, du musst es sozusagen in Besitz nehmen. Etwas. Also
du musst lebendig denken. Du darfst nicht bloß die Worte angucken, sondern du musst den Inhalt angucken. So, das Wort Wahrheit, ja, das gibt uns eine gewisse Richtung an. Aha, also das Gegenteil von Lüge und so. Und aber was bedeutet das wirklich? Und das kannst du erst verstehen, wenn du weißt, was Geist ist. Und wenn du weißt, dass das Denken nicht ein Gehirnprozess ist, dass das Gehirn das Denken nur aufzeichnet.
Und transportiert, damit wir beide uns jetzt hier unterhalten können.
Ja, ja, ne, da ist das Gehirn schon notwendig, aber es produziert nicht den Inhalt der Gedanken.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das müssen wir wirklich, das kann man nicht oft genug sagen.
Das ist wohl wahr.
Ja,
Lass uns das dreimal sagen.
Ja, wirklich. Also Hirnforscher, ich kenne ja einige Hirnforscher, die glauben tatsächlich immer noch, dass das Bewusstsein ein Epiphänomen, also eine Folge von Gehirnleistungen ist.
Ja, ja.
Also diesen Grundirrtum halten Sie für die Wahrheit.
Ja. Ich frage die Anthroposophen, also es kommen in meine Kurse nicht nur Anthroposophen, da kommen auch andere hin, aber so ein paar sind immer dabei. Und dann frage ich die zum Beispiel, was ist Seele? Und dann sagen sie, ja, also die Seele, ja, die hat irgendwie mit den Gefühlen zu tun und so. Ja, gut. Aber weißt du, auf die Hauptsache kommen sie nicht. Die Seele ist das Bewusstsein des Menschen. Das Bewusstsein ist nicht im Gehirn. Das Bewusstsein ist überall, wo du was spürst. Ja, aber das ist ein extra, sagen wir mal, Organismus, der nicht physisch ist. Der ist auch nicht geistig. Der ist seelisch. Das ist Astralität.
Hat aber eine ziemlich starke Verbindung zu meinem Körper.
Natürlich.
Also ohne den kann ja mein Körper gar nicht existieren.
Aber der Körper ohne die Astralität würde nichts bemerken.
Nee, nicht nur das. Ich glaube, er würde zusammen in sich
zusammenfallen. Der kann sich auch nicht bewegen. Also da kann gar nichts funktionieren. Ja. Nur, wenn du Materialist bist und als Forscher bist du Materialist, musst du sein. Dann gibt's sowas nicht. Guck mal, das Interessante, die Seele hat drei Fähigkeiten. Denken, fühlen, wollen. Ja, aber man glaubt, Denken hat man gefunden im Gehirn. Da sind irgendwelche Prozesse, die kann man beobachten. Das ist aber nur die Aufzeichnung der Gedanken. Dann hat man Gefühle, sagt man, ja, das ist in den Nerven, da können wir auch irgendwie Impulse finden. Aber wollen gibt's nicht. Es gibt keinen Willen. Ja, und wolltest du jetzt das Gespräch mit mir führen oder nicht?
Lass uns mal ganz kurz dieses mit dem, weil der freie Wille ist etwas ganz Zentrales, auch in der Anthroposophie.
Natürlich.
Ne, dass wir hier auf der Erde sind, um den freien Willen zu üben.
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Also ganz extrem, dass wir eben, dass eben dieses Gut und Böse gibt, damit wir uns für sozusagen das Wahre entscheiden.
Ja, ich glaube, das ist auch noch ein schwieriges Thema. Entscheidungsfrage ist eigentlich nicht die richtige. Aber gut.
An dem Punkt mit dem Gehirn. Weil es gibt eine Beobachtung oder eine Wahrnehmung. Jetzt, das können wir gleich mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung und dann der Gedanke dazu. Es wird wahrgenommen, dass bevor ein Gedanke mir bewusst wird, etwa eine Viertelsekunde vorher das Gehirn aufleuchtet.
Ja.
Und das ist die Wahrnehmung. Und die ist wahr. Das kann man aufzeichnen.
Ja.
Aber der Gedanke dazu, der materialistischen Naturwissenschaft, ist, daran sieht man, dass wir keinen freien Willen haben, weil wir werden ja gedacht. Das ist aus meiner Sicht ein Irrtum. Ja, wenn ich aber sage, das ist eine wunderbare Wahrnehmung und Beweis dafür, dass sozusagen das Programm oder der Sender draußen ist und wir mit dem Gehirn sozusagen das empfangen, um es dann zu dir zu transportieren.
Na, es ist ja auch so, es kommt die Wahrnehmung im Gehirn an und löst aber erst das Denken aus. Das Denken ist aber nicht im Gehirn, sondern außerhalb, im Geiste oder in der geistigen Welt. Und da muss man erstmal verstehen, was das dann eigentlich ist. Das ist ein Thema, was wir jetzt besprechen müssen. Was ist Geist?
Aber das
Wo Geist, kommt der Gedanke her?
Ja.
Was hat der für einen Inhalt? Und Geist sind die Ideen der Welt. Und ja, sagen die Menschen, ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, sage ich, ja, draußen steht ein Birnbaum. Der kommt von der Birnbaumidee. Der Birnbaumgeist ist die Idee aller Birnbäume und der wirkt in alle hinein. Ja, als Geist. Das ist ein Zentralgeist für alle Birnenbäume. So, und jede Welterscheinung ist die Folge eines wirksamen Geistwesens. Ein Ideenwesen.
Jedes, und zwar
jedes.
Jede Erscheinung, das muss man nochmal wirklich sich auf der Zunge halten. Jede Erscheinung, seines Steine, also Mineral, Pflanzen, Tiere.
Richtig.
Oder Menschen.
Ja.
Und irgendwo stand sogar, dass Tiere, Pflanzen und das Mineralreich Abspaltungen
richtig, richtig.
Des Menschen sind.
Das also ist das nächste große Thema.
Ne, ne, nicht sozusagen die Evolution erst,
ja,
erst
ja. Das Mineral. Das ist alles oder so, abgespalten aus der Menschentwicklung.
Geist.
Mhm. Geist entwickelt. Aber jetzt, okay.
Wir sind bei dem Thema,
den Geistgedanken genau. zu Ende zu bringen. Jeder Welterscheinung liegt eine Idee zugrunde, aber das ist ein Wesen, ein lebendiges Wesen.
Ja. Jedem Insekt.
Ja?
Oder
ja, ja.
jeder Insektenart.
Ja, also sozusagen. Jeder Insektenart. Ne? Es ist nun so, dass bei den Pflanzen und Tieren die Arten einen Zentralgeist haben. Mhm. Beim Menschen hat jeder seinen persönlichen.
Das, deswegen kommt, daher kommt das, dass man sagt, jeder Mensch ist wie eine ganze Tierart.
Mhm. Oh. Mhm.
Mhm. Kann, würdest du das so unterschreiben?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Mhm. Ganz genau. Und wenn du jetzt also den Geist verstehen willst und das Denken verstehen willst, musst du wissen, diese Ideenwesen, auch dein eigenes Ich, deine Idee ist nämlich zumindest von deinem Ich repräsentiert. Also es ist komplizierter, aber nicht, wenn wir das Ich nehmen, dein Ich, dein Selbst, mhm. ja, das repräsentiert deine Idee. Und das schafft dich die ganze Zeit, deswegen bist du hier lebendig. Das holt die kosmischen Kräfte rein und verwendet sie in
Götz.
Götz.
Danke.
In Götz. Ja, und dieses Zentralwesen, das kann auch anderen Geist erfassen, weil es selber Geist ist, mhm. kann andere Ideen erfassen mhm. und kann mit Ideen umgehen. Und wenn du jetzt denkst, dann machst du Folgendes. Du schaltest dich in das Schaffen der entsprechenden Geistwesen ein. Wenn du mich jetzt beobachtest, mhm. dann schaltest du dich ein in das, was mein Ich tut jetzt. Mhm. Mein Ich ist furchtbar aktiv und schafft mich körperlich, seelisch, geistig. Ja? Mhm. Mhm. Und die Gedanken, die ich jetzt schaffe, da schaltest du dich ein in die Tätigkeit meines Geistes. Und wenn du den Birnbaum anguckst und auch nur seine Statur erkennst, schon bist du in dem Schaffen des Birnbaumgeistes. Das sind die Gedanken, das sind Abbilder vom Schaffen der verschiedenen Geister. Gedanken sind Abbilder vom Schaffen der verschiedenen Geister, wenn die Gedanken nicht einfach erinnert sind.
Darum geht es.
Ja? Wenn ja. du jetzt Gedanken von deinem Lehrer mhm. präsentiert bekommst oder guckst dir irgendwas an im Fernsehen oder liest ein Buch, ja, dann nimmst du das erstmal so auf und dann ist es hier drin. Und wenn du das nur einfach wiederholst, dann ist ein subjektiver Gedanke. Der kommt ja jetzt aus deinem Inneren mhm. und nicht aus dem Objekt. Aber die Kunst, auf die Rudolf Steiner hinweist, ist gerade diese, dass er immer von Goetheanismus spricht.
Ja.
Goethe Anschauen. War derjenige, der sich auf die Objekte so einlassen konnte,
auf die Form.
Dass er sein ganzes Wissen unterdrückt hat mhm. und gewartet hat, bis sich das Wesen des Objektes in seiner Seele ausspricht.
Also das mit der Metamorphose der Pflanze,
ja,
glaube ich,
hat ja, er das. Ja, ja, das ist ein super Beispiel.
Ja, ja, mit den
Blättern. Er hat da Jahrzehnte hat er dazu gebraucht,
ja.
hat sie immer wieder beobachtet. Und als er dann die Reise nach Italien gemacht hat, hat er gesehen, wie über die Alpen hinweg dieselben Pflanzen immer wieder anders erscheinen.
Ja,
ja, ja. Mal ganz karg, mal ganz groß und so. Und da ist ihm irgendwann aufgegangen, nee, die Pflanze, das ist ein Metamorphosewesen. Mhm. Das ist nur ein Teil, das in verschiedenen Formen mhm. erscheint.
Eigentlich nur Blatt.
Ja, ne? Im Prinzip, ja, nur Blatt. Ja, ja.
Die Pflanze ist Blatt.
Ja, ja.
Das ist ein Punkt mit den Gedanken.
Ja, ja.
Wir leben in einer Welt, wo die Anschauung, also die Ästhetik, mhm. also die Ruhe, eigentlich die Ruhe, überhaupt gar keine Ruhe mehr ist, mhm. ein Objekt auf sich wirken zu lassen.
Ja.
Also sich frei
ja.
zu machen,
ja.
sich nackig sozusagen von allen Vorstellungen zu ja. machen, um dieses Objekt auf sich wirken zu lassen. Denn man hat mal ausgerechnet oder gesagt, dass ein normaler Smartphone-Besitzer oder Zeitungsleser von heute so viel Information an einem Tag verarbeiten muss bzw. aufnimmt, wie ein Mensch auf dem Land vor 200 Jahren.
Ja, ja.
In seinem ganzen Leben.
Ja, ja, gut.
Das heißt, wir werden ja bombardiert mit fremdem Gedankengut.
Klar.
Und das Wort Nachrichten Ja, ja. Kann man, ja, viel sagen, die, man soll sich danach richten.
Andreas
oder wird
Bob.
Das nach, der hat dann gesagt, Andreas Bob mit nachgerichtet. Mhm. Ich habe, da soll man sich danach richten, nach der Doktrin, die da vorgegeben wird.
Ja, ja.
Also, dass die Medien im Moment uns so viele Gedanken hinschmeißen. Und die Freidenker, sage ich, werden gut beschäftigt, die freien Denker, mit den neuesten Theorien über die Schweinereien in dieser Welt, werden sie gut beschäftigt.
Jetzt kommt ja das Thema, du fragst, wie Wahrheit, ich bin, dazu gekommen bin. Ja. Ich wollte es denken, verstehen, um zu wissen, ob es wahrheitsfähig ist.
Ja.
Und ich habe bei Rudolf Steiner eben gefunden, dass es das ist, dass nämlich seit Ende des Mittelalters wir diese neue Denkart verfügen, über die verfügen könnten, aber wir müssen sie selbst entwickeln. Das ist nicht einfach Natur. Das ist dann schon Kultur. Das musst du schon selber wollen.
Also dieses selber, wirklich jedes einzelne Individuum ist in der Pflicht, es sich selber
zu Pflicht, also na, hat die Möglichkeit.
In der relativen Pflicht.
Ja, ist, ist ja. In der ist Möglichkeit, so. Und jetzt hat dieses neue Denken drei Qualitäten, die man auch schon im Idealismus genannt hat, das wahre, schöne, gute. So, was bedeutet das? Das Ken neue Weiber, Denken, ne? Also, nicht das alte Denken, nicht das logische, hergeleitete Denken, sondern das neue, schöpferische, kreative Denken, das ist fähig zur Wahrheit. Du kannst spüren, ob ein Gedanke, der dir angeboten wird, wahr ist. Du spürst es, wenn du den Sinn ausgebildet hast.
Das wollte ich jetzt fragen. Ja. Also wie du das in deiner Denkschule, also wenn ich, wenn ich sage, wir sind, Wahrheit ist die Schwester meiner Seele.
Ja, ja, ja. Ja.
Wenn ich, wie du, ich kann vieles in deiner Jugend sofort unterschreiben. Ich habe nicht dran geglaubt, dass wir allein sind und so weiter, was die uns in der Schule erzählt haben. Wenn ich spüre, dass etwas wahr ist, dann bekomme ich einen Schauer.
Zum Beispiel
in meinem Zellen.
Ja, ja, ja.
Wenn ein Wort mich berührt, das wahr ist, dann spüre ich das in meinen Zellen.
Ja, ja.
Welche Wege gibt es noch, damit die Menschen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir,
natürlich,
dass wir wieder wahrheitsfähig sind, werden, statt jetzt wirklich, wenn ich die öffentliche Diskussion über Klima und sonst was, wir werden mit Lügen bombardiert und die Leute sind so gehirngewaschen, dass sie bestimmten Narrativen einfach nur folgen, also bestimmten Geschichten folgen, ohne selber auch nur ein Stück, noch nicht mal das alte Denken, noch nicht mal das alte, das logische.
Ja, das alte Denken kann ja nicht Wahrheit prüfen.
Nein, ich meine, das kann trotzdem nur logisch prüfen. Noch nicht mal logisch, wenn du sagst, das alte Denken ist hergeleitet, aber selbst das zu denen werden, wir haben es neulich auch in einer Sendung in der Barcode, infantilisiert. Dass wir immer mehr nur Follower, wir werden in den Spuren, die uns vorgegeben werden, statt selber zu denken.
Ja, ja. Deswegen ist das so wichtig jetzt. Also das ist einfach das wichtigste Thema, finde ich, dass wir zur Wahrheit kommen. Wie kommen wir zur Wahrheit?
Wie fühlen wir das? Wie können wir das?
Du musst.
Ich fühle es mit meinen Zellen, wie du.
Ja, ich übe mit den Menschen, Begriffe zu bilden.
Ja.
Begriffe bilden heißt immer, in die Idee der Sache einzutauchen. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich frage die Leute dann, was ist denn Seele? Und alle kennen das und sagen, ja, wissen wir doch, ja, mal gucken. Und dann siehst du, wie plötzlich die Köpfe rauchen und so. Ne? Ich habe da so 20 Leute sitzen oder sowas. Und die
nicht die dümmsten wahrscheinlich.
Ja, auch verschieden.
Nur nicht, ich meine, jetzt,
wer gibt sich freiwillig da rein? Du, die Intelligentesten oder sagen wir mal die Gebildetsten, die können es am schlechtesten.
Die sind häufig verbildet.
Und wenn da so ein Klempner dazwischen sitzt und so, habe ich alles gehabt.
Ja.
Der hat da keine Skrupel oder sowas. Der fängt einfach an und da kommt was.
Ja.
Du wunderst dich, du.
Absolut.
Ja.
Also, unterschreibe ich dir sofort.
Und das hat mich immer sehr gefreut. Und dann ich hatte da so Leute, die irgendwie auch von der Uni kamen und so Professoren, die da mal reingeguckt haben und so. Und die waren empört, wenn man ihnen so eine. Ich habe auch so eine Frage gestellt wie: Was ist ein Tisch?
Mhm.
Oder was ist ein Stuhl?
Mhm.
Und da haben die mich so angeguckt und gesagt, das kannst du mit uns ja jetzt nicht machen. Und die haben sich nicht geäußert.
Ja.
Und ich habe da auch mal jemanden angesprochen und er sagte mir, ja, mit eigenen Entwürfen wollte ich mich jetzt nicht blamieren. Mit eigenen Entwürfen.
Ja.
Also, was jetzt nicht wissenschaftlich geprüft ist, sage ich nicht, nehme ich nicht in den Mund.
Ja, ja, zum so? Bewusstsein also, gibt es auch keine validen Studien.
Ja, aber wie willst du denn mit so einem Wissenschaftler zu einer Wahrheit kommen?
Ja. Ach, das geht nicht.
Und deswegen ist das Thema so wichtig. Und je tiefer man in das Geistige, in die Spiritualität, in die Anthroposophie Rudolf Steiners, denn das ist eine spirituelle Welterklärung, eintaucht, desto krasser wird dieses Wahrheitsthema. Desto schrecklicher wird das, wenn du in der Unwahrheit lebst. Ja? Mhm. Zweiter Teil.
Ja. Mhm. Lass uns noch mal kurz zu der Wahrnehmung.
Mhm.
Also wenn wir als Oberthema dieser Sendung Wahrheit heilt.
Mhm.
Wenn ich etwas wahrnehme und dann den richtigen Begriff dazu,
richtigen
dann komme ich zur Wahrheit, den
richtigen Gedanken.
Mhm. Wie komme ich zu dem richtigen Gedanken? Wenn ich eine Wahrnehmung habe,
genau.
Wie komme ich zu dem richtigen Gedanken?
Ja,
wenn damit daraus aus der Wahrnehmung auch eine Wahrheit wird und kein Irrtum.
Richtig. Das ist aber schon erklärt, wie die Wahrheit überhaupt zu erklären ist. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist, wenn der Gedanke passt, wenn er der richtige ist.
Ja.
So, und du fragst jetzt, wie finde ich das Original? Nicht? Wie finde ich, was wahr ist? Und das findest du eigentlich mehr in einer entspannten, aber gezielten Haltung.
Mhm.
Ja, also du willst schon was ganz Genaues wissen.
Ja.
Und du musst an der Frage und nicht an der Antwort arbeiten.
Sehr gut.
Du musst die Frage entwickeln und wenn du kannst, loslassen danach. Wenn du die Frage genau hast, vielleicht sogar aufschreiben, ja, dann hast du sie einmal vor dich hingelegt so und kannst drauf gucken. So, und dann lässt du sie los und sagst, machen wir morgen weiter.
Ich habe einen Freund, der arbeitet so als Betriebsleiter. Mhm. Helmut, du wirst es bestimmt wissen, dass ich dich meine. Der schreibt ein Problem auf, als technischer Betriebsleiter, ein Problem, um das Gerät zu bauen, beschreibt das Problem, die Frage, legt es hin und weiß, eines Tages, völlig zur rechten Zeit, kommt dann die Lösung und dann braucht er es nur noch aufzuschreiben.
Ja. Der arbeitet so. Aber weißt du, was du damit hast? Damit hast du den Geist bewiesen.
Ja.
Da ist etwas außerhalb deiner,
ja,
was nicht in deinem Gehirn ist.
Ja.
Was zu dir kommt, was dich kennt, weil du etwas Geistiges von dir gegeben hast. Gerade dadurch, dass du die Frage auch noch formulierst, nicht nur so matschig irgendwie denkst, sondern explizit ausdrückst. Dadurch gibst du der geistigen Welt bekannt, schau mal, ich habe hier was.
Mhm.
Jetzt muss man natürlich, gerade für die Themen nicht kennen, das ein bisschen ausführen. Also der Mensch besteht ja nicht nur aus dem physischen Leib, sondern der hat in sich auch noch das, was man Seele nennt, das Bewusstsein. Und er hat den Geist, das ist der Denker oder so. Ja? Und die beiden gehen nachts raus, wenn du schläfst. Die gehen, das Bewusstsein geht in die Astralwelt und der Geist geht in die geistige Welt. Ja?
Das unterscheidet ihr sogar.
Ja.
Die Astralwelt ist nicht die geistige Welt.
Nein, richtig, aber es kann man alles als geistig bezeichnen, okay, also nicht physisch. Ja,
ja,
so wird das oft gemacht.
Diese Vorstellung haben wir jetzt vor 2000 auch nicht zu genau Jahren schon
werden. Bitte?
Diese Vorstellung gab es schon vor 2000 Jahren.
Ne? Ja.
Also
ja, früher hat man das alles sehr viel genauer gewusst, nur hat andere Ausdrücke dafür gehabt und hat sich halt nicht so intellektuell verhalten wie heute.
Hypnos. Hypnos ist der kleine Bruder des Thanatos. Also der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Also
beides Götter. Genau. Jetzt gehst du raus beim Einschlafen und nimmst deine Frage, die du aufgeschrieben hast, mit.
Ja.
Und dann versammelt sich dort in der geistigen Welt Verwandtes drumherum. Und wenn du aufwachst, bringst du es mit runter. Nur, es ist nicht so, dass es dann beim Aufwachen unbedingt finden muss. Das kommt auf den Typ an.
Ja.
Es gibt so Typen, die immer beim Aufwachen die Ideen haben.
Oder beim Zähneputzen.
Ja. Ich habe einen Freund, ja, der berichtet mir dann immer. Mhm. Bei mir kommen die dann zu den unmöglichsten Gelegenheiten, wenn ich gerade keine Zeit habe oder so. Zack, plötzlich fällt mir was ein und dann denke ich, oh Gott, wo kriege ich jetzt einen Papier, Stift her? Ja. Weil wenn du es nicht aufschreibst, ist es nachher weg.
Oder diktierst ins Handy.
Ja, genau. Ja, also das ist es, wie man die Wahrheit findet, dass man mit der geistigen Welt zu arbeiten beginnt. Dass
indem man die Fragen stellt.
Fragen. Du musst eine Fragekultur entwickeln und aus der Antwortkultur, in der wir leben, raus.
Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Ich habe mich viel mit Hochbegabung beschäftigt. Mhm. Und diese Menschen glauben, ganz viele von ihnen glauben, sie seien nicht intelligent. Mhm. Weil sie kein Abitur haben, meist Hauptschulabschluss oder abgebrochen oder sonst was. Also eigentlich das, was du vorhin so, also Schulverweigerer quasi. Und weil sie nicht so sagen, sie wissen nicht so viel. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist entscheidend, Intelligenz macht aus, wie viele Fragen ein Mensch hat.
Ja.
Und ob er wirklich die Dinge in Frage stellt, um sie selber zu durchdringen.
Richtig. Ja. Und das ist das nächste Geheimnis. Du lernst jetzt nicht nur Gedanken von jemandem, zum Beispiel von Rudolf Steiner, kennen, sondern jetzt gehst du in die Idee nochmal hinein. Das nennt Steiner die Meditation. Mhm. Du nimmst dir jetzt sowas vor wie diese Frage. Du sagst, Mensch, das ist doch ein Phänomen. Mhm. Ich stelle eine Frage und plötzlich kommt irgendwo hier eine Antwort.
Ja,
was mache ich da eigentlich genau? Und dann steigst du in diese Idee hinein und dann merkst du, naja, in so einer Frage, gerade wenn sie ungeklärt ist, da ist doch eine Kraft. Ne? Mhm. Ja, du merkst doch, wenn dir plötzlich was fehlt und sagst, wie soll ich denn das jetzt machen? Und so, da kann ja mächtig Kraft entstehen. Und dann sagst du dir, naja, also eine Frage ist eine Kraft, aber keine physische, sondern eine geistige Kraft. Mhm. Aha, eine geistige Kraft, die stelle ich jetzt nachts. Das wissen natürlich Leute, die Anthroposophie nicht kennen, dass sie nachts in der geistigen Welt sind. Aber die stelle ich da jetzt sozusagen frei. Mhm. Die strahlt aus und dann bewegt sich Verwandtes dahin.
Wie ein Strudel sozusagen kommt das.
Und dann nimmst du das wieder mit runter.
Ja.
Und dann hast du eine Idee. Und wenn wir dann noch tiefer gucken, da sind genug Wesen, da sind zum Beispiel unsere Verstorbenen. Mhm. Und da sind Engel, Erzengel, Archai, Exousia, Dynamis, Kyriotides und so weiter. Lauter Geistwesen, denn die geistige Welt ist voll, da ist keine Wohnung frei. Ja, der Kosmos ist nicht leer. Der Kosmos ist voll und voll mit Wesen, die dir alle noch durchaus gewählt sind zu helfen.
Da würde ich jetzt mal, wir haben ja das Oberthema Wahrheit heilt, also in dieser Sendung. Mhm. Wir haben festgestellt, dass Wahrheit, also dass wir ein wahrheitsfähiges Wesen sind und auch ein irgendwie ein nach Wahrheit suchend, sprich, also dass das einfach unser Wesen ist.
Ja. Die Seele des Menschen ernährt sich von Wahrheit. So wie der physische Körper Sauerstoff braucht, braucht die Seele Wahrheit.
Das heißt, wir sind, wenn wir für die zweite, im Moment in einem so dermaßen heftigen Klima.
Ja, deswegen sind wir so krank.
Meine Güte.
Ja, und jetzt überleg mal, das kannst du doch überall prüfen. Ich wollte dir jetzt noch so ein paar Prüfungen geben.
Ja.
Wenn du irgendwas tun willst, also du bist ja ein bedürftiges Wesen, der Mensch ist ein bedürftiges Wesen. Die Welt ist nicht so, dass ihm die Bananen in den Mund wachsen, sondern du musst was tun. Ja? So, wenn du also was tun musst, um zu leben, dann musst du natürlich die Umgebung, in der du bist, richtig einschätzen können. Mhm. So, deswegen musst du Wahrheit haben über die Gegend. Du kannst nicht denken, vor meiner Haustür, da ist eine grüne Wiese und in Wirklichkeit ist da Wasser und da fällst du rein. Mhm. Das geht nicht, also du musst die Wahrheit haben immer. Das heißt, viel mehr als wir eigentlich, als uns bewusst ist, sind wir ständig auf der Suche nach Wahrheit. Und jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo man sagt, ja, von wegen Wahrheit, dann tut ihr ja nicht das, was wir wollen. Ja? Wir erzählen euch mal was anderes, damit ihr das tut, was wir wollen.
Ja.
Ja. Und die Menschen setzen sich den ganzen Tag vor die Bildschirme und lassen sich was erzählen, anstatt selber die Wahrheit zu suchen. Und dann handeln sie blind danach und dann sind sie auch die Beute.
Ja. Dafür braucht man aber Zeit. Das ist, glaube ich, das Erste.
Ja,
ja? Ja. Und das System ist ja genial mit den Arbeitszeiten. In der sehr effizient gearbeitet werden muss, damit anschließend wirklich nur Regeneration einigermaßen, bitte dann aber auch vor dem Bildschirm oder in irgendwelchen konsumorientierten Sachen, dass überhaupt keine Zeit zum Denken
ist. Nee, guck mal, wie das Fernsehen aufgebaut ist. Ja. Da wird dir ein Gedanke nach dem anderen gegeben, so. Aber wenn du jetzt sagst, hey, das würde ich mir mal überlegen, das geht ja gar nicht, kommt ja schon der Nächste.
Okay, das haben wir jetzt durch YouTube schon mal aufgebrochen.
Ja,
man kann auf die Stopptaste
drücken. Ja, muss aber einen guten Daumen haben.
Das meine ich.
Ja.
Also wir werden eigentlich zugeschissen.
Ja.
Ich darf mal das Wort einfach in Namen. Zugeschissen mit Informationen, zugeschissen mit Gedanken, häufig fremden Gedanken. Und keiner merkt mehr, hey, wir sind Gedanken, schöpferische Wesen.
Ja.
Und nicht nur Nachdenkende. Also, aber selbst dafür haben wir ja keine Zeit.
Ja. Na gut, das ist auch so ein Reizwort. Also Nachdenken, die Menschen kennen gar nicht, wann sie denken. Sie denken immer, wenn ich nachdenke über etwas, dann denke ich. Aber dass sie, während sie wahrnehmen, die ganze Zeit denken, denn du musst mit dem Denken immer jede Wahrnehmung erklären. Auch die Worte, die ich sage, die musst du dir mit einem Gedanken erklären. Das Wort ist nur der Name für einen Gedanken. Ja, das sind alles so anthroposophische Zusammenhänge. Jetzt aber der Hauptgedanke, Wahrheit heilt.
Ja.
Die Wahrheit ist die Schwester der menschlichen Seele. Ja, weil der Mensch ein Wahrheitswesen ist. Deswegen ist nicht nur die Wahrheit so, dass man dann sagt, ja, jetzt bin ich satt, das hat geholfen, sondern es ist eine absolut gesundende Kraft in der Wahrheit. Sodass, wenn du aus der Lüge oder aus den eingebildeten falschen Zusammenhängen in die Wahrheit kommst, du auch bis ins Körperliche hinein eine Gesundung erfahren kannst. Die Wahrheit gibt dir immer gesundende Kräfte, aufbauende Kräfte. Ja, da brauchst du keinen Wunderheiler zu bemühen oder sowas. Du musst dich in die Wahrheit begeben und schon fängt es an zu wirken. Das ist ja die frohe Botschaft Rudolf Steiners. Es ist nicht bloß, dass der Irrtum vermieden ist, wenn ich in der Wahrheit bin, sondern meine Seele kriegt die Nahrung, die sie braucht, und es gesundet.
Das meine ich. Also, dass wir, ich habe in verschiedenen Sendungen schon mal gesagt, wir angesichts voller Kühlschränke sind wir hier im Westen am Verhungern.
Ja.
Und zwar, ich habe es jetzt das Herz genannt, also dass unser Herz verhungert. Das Herz als Seele, Sitz der Seele. Das heißt, neulich auch unter Hypnose sagte er, ich muss meinen Nahostkrieg, inneren Nahostkrieg beenden und mein Herz füttern.
Mit Wahrheit.
Er hat Wahrheit nicht aufgezählt, aber bei ihm war Freude, Liebe und Leichtigkeit. Ist egal, aber sein Herz füttern.
Ja, das kannst du ja aber auch nicht künstlich machen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, so, jetzt konstruiere ich mir was. Sondern das muss ja echt sein. Ja? Und
dafür
das heißt,
Zeit.
Es ist wahr.
Ja, also Zeit. Zeit spielt ein ganz, ganz...
Ja, auch das. Aber es müssen die Dinge wahr sein, dann sind sie gut. Du kannst dir ja auch Liebe einbilden oder sonst was machen und sagen, ich liebe das jetzt oder so, ich will jetzt alle Menschen lieben. Wunderbar. Ja, das kann man sich alles einbilden, aber muss es tun. Ne? Das heißt, die Wahrheitsfrage geht eben auch ins sehr Persönliche hinein. Bin ich wahr? Erzähle ich Dinge, die wahr sind, oder stelle ich sie immer so dar, dass ich gut dabei wegkomme oder was? Ja? Ich weiß, das kennst du nicht, aber...
Oh, das kenne ich sehr gut aus meiner Biografie. Natürlich.
Ja.
Und als ich das begriff, das war erstmal ein Riesenschock.
Insofern würde ich sagen, die Wahrheitsthematik oder die Wahrheitsschulung ist jetzt absolut Nummer eins. Das brauchen wir in dieser Lügenwelt dermaßen dringend.
Ja. Zumal es ja alles darauf hinausläuft, dass es bald ein Wahrheitsministerium gibt.
Ja, ja. Ne? Ja, ja.
George Orwell.
Ja, ja.
Wo uns vorgeschrieben wird, was wir zu denken. Also wirklich vorgeschrieben.
Ja, das, ne? Das kommt ja jetzt.
Wir sind mal mittendrin.
Ja, ja. Ja, ja.
Sind wir doch schon fast mittendrin.
Ist mittendrin. Also da habe ich gar keine Angst, dass das nicht kommt.
Hast du keine Angst, dass das nicht kommt? Heiliges Blechle. Also, was wären die ersten Schritte? Was wären die ersten Schritte für jemanden? Ich sag mal, dass wir eine Brücke, dass vielleicht auch eine Brücke für Menschen gibt, die jetzt nicht gleich Steiner sagen oder sich der Anthroposophie.
Also ich würde das nicht von Steiner loslösen wollen.
Ja.
Das kann man ja nehmen, wie man will. Ich bin eben mit Steiner an die Sachen rangekommen und ich habe nichts anderes gefunden, was vergleichbar wäre.
Ja.
Es gibt natürlich ein paar andere esoterische Wege und die alten indischen und so weiter. Es sind aber eben doch nicht up to date. Mhm. Rudolf Steiner ist 100 Jahre alt, ist auch nicht mehr ganz neu.
Ja.
Ja? Aber das ist das Aktuellste, was ich finden kann. Und wenn man dann sich mit Rudolf Steiner befasst, wer war er denn und was konnte er denn und so weiter, dann kommt man immer mehr zu der Überzeugung, das ist einzig erstmal. Mhm. Weil er war der erste Mensch, der bei vollem Tagesbewusstsein die geistige Welt betreten konnte und die ganzen Ideenwesen denen begegnen konnte, wie wir uns begegnen.
Ja.
Und dann sieht er eben, wo wir unsere Körper angucken und unsere Mimik, da sieht er den Sinn. Stell dir mal vor, du hast lauter Ideenwesen, du begegnest meinetwegen dem Ideenwesen des Birnbaums. Mhm. Und du siehst nur, welchen Sinn die Einzelteile und so weiter haben. Du siehst nichts anderes, nur Sinn. Diese Wesen sind aus reinem Sinn zusammengebaut. Was ist Sinn? Sinn ist die Bedeutung, die ein Einzelnes für das Ganze hat.
Und du weißt was? Was mir gerade einfällt, ich habe mir immer gefragt, die Zecke muss irgendeinen Sinn haben. Ich habe ihn nur noch nicht begriffen.
Mhm.
Oder auch die Motte,
mhm.
Motte, die Mehlmotte.
Ja, ja. Und den gibt es, diesen Sinn. Das ist nur nicht mit einem menschlichen Zweck zu vergleichen.
Ja.
Der menschliche Zweck ist immer so was Praktisches.
Ja.
Ja. Aber der Sinn, der ist größer, viel, viel größer. Da musst du sehr viel mehr überblicken. Und, aber diesen Sinn, den findest du, wenn du es untersuchst, wenn du dich damit befasst, wenn du dich jetzt mit der Zecke befassen würdest.
Mhm.
Und sie nicht nur naturwissenschaftlich untersuchen würdest, sondern auch in ihr Wesen versuchen würdest einzudringen.
Ja.
Ja, und das sind die weitergehenden Fragen, die du haben könntest. Wie kommt man denn an die Wahrheit? Ja, ich muss mich auf das Wesenhafte einlassen. Ich muss es in mir sprechen lassen. Es spricht sich in mir aus, wenn ich nur genug Entspannung da hineinbringe. Das ist so eine entspannte Konzentration.
Okay. Und das Wichtige eben, sich vorher entleeren.
Ja.
Sozusagen aller Begriffe entleeren,
alles,
die ich...
Alles, oh, ich komme da mal diesem, gegen.
Wesen oder diesem Gegenstand gegenüber... bisher hatte.
Ja, und die Schulung läuft bei mir über die Begriffe.
Ja.
Und durch die Begriffserklärungen führe ich dann in die Anthroposophie ein, die Grundbegriffe. Weil wenn du ohne die Grundbegriffe, wie die Welt wirklich aufgebaut ist, die Wahrheit finden willst, dann bist du ja schon durch das materielle Weltbild, in dem wir sind, in der Unwahrheit. Wir sind ja ständig in der Unwahrheit, wenn wir nur denken, ja, die Materie gibt es und alles andere nicht. Das ist ja vollkommen unwahr. Die Materie ist, sagen wir mal, grob gerechnet ein Viertel von dem, was da ist. Ja, das andere ist alles nicht materiell, aber das bewirkt das Materielle. Und wenn du davon nicht weißt, ich wüsste nicht, wo du es herbekommen solltest, wenn du es nicht aus der Anthroposophie entnimmst. Insofern würde ich raten, nein, geh zur Anthroposophie. Und lern denken. Lerne denken.
Also das ist ja, glaube ich, das Wesentliche.
Mhm.
Ja, dass man die Anthroposophie als ein quasi Werkzeugkasten nimmt und nicht als eine, sag mal, religiöse Gemeinschaft, an die ich wiederum zu glauben habe.
Das
orthodox sein muss.
Das ist ja, was Rudolf Steiner sagt, glauben Sie mir nicht, sondern denken Sie es einmal und schauen Sie, was rauskommt.
Ja.
Aha. Also nicht glauben, Steiner hat gesagt, ja, das sage ich natürlich auch öfter mal.
Ja.
Aber ich sage es nicht, um zu sagen, guck, da hast du den Beweis, sondern denk das mal. Und wenn du es wirklich denkst, wenn du wirklich in die Idee einsteigst, dann plötzlich tut sich was in dir und dann sagst du, ja, erst habe ich gedacht, das wäre so nicht. Aber jetzt, wo ich das doch mal, wo ich mich da mal so reingefühlt habe, reingedacht habe, ja, doch, doch, so ist es. Mhm. Ja, also ganz, ganz toll. Und ich sag dir, du kannst unglaubliche Dinge da finden. Du bist begeistert und hingerissen von den Dingen, die du da erfährst. Und nicht, dass du da so einen Katalog hast von Dingen, an die du glauben sollst.
Darum geht es, das meine ich. Ja? Ja. Also das wird ja immer schnell verwechselt.
Ja.
Ja, wenn ich sozusagen mich einer Richtung zugehörig fühle, dass ich dann automatisch glaube, ich muss jetzt, da gibt es einen Vorstand, der bestimmt, also wie es in den Parteien ist, da gibt es einen Vorstand, der beschließt, was die Mitglieder zu glauben haben.
Ja, ja.
Und das ist es eben nicht.
Ja.
Und
ja, aber das machen die Anthroposophen
leider auch.
Ne? Das ist das Problem. Wir haben da so eine Sektenbildung irgendwo.
Ja.
Und das ist ganz schädlich.
Ja.
Deswegen bin ich losgelöst. Ich gehöre nicht zur anthroposophischen Gesellschaft und halte auch nicht viel von ihr. Ja. Und habe beste Erfahrungen gemacht außerhalb dessen.
Hans, Wahrheit heilt, weil sie eine Schwester unserer Seele ist. Und weil wir nichts anderes als wahrheitssuchende Wesen sind.
Ja.
Das ist unsere eigentliche Nahrung.
Ja.
Und deswegen heilt sie. Ich danke dir für dieses erste Gespräch von dreien und freue mich auf die zwei weiteren. Herzlichen Dank, Hans Bonnevall.
Ich danke auch.
Liebe Zuschauer, ich habe hier während dieser Sendung ein Schauer nach dem anderen bekommen. Es war schön, bei dem Thema Wahrheit so viele Wahrheitsbeweise in mir spüren zu dürfen. Machen Sie sich auf den Weg. Fangen Sie an, selber zu denken, beziehungsweise den Denker in Ihnen oder außerhalb von Ihnen zu entdecken und dann zu entdecken, dass Wahrheit heilt. Und zwar von den Wurzeln. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie nicht nur das zweite und dritte Gespräch mit Hans Bonnevall verfolgen, sondern auch sonst bei Neue Horizonte wieder einschalten und sage Tschüss.